2.
Wissenschaft. Deres 2.
Walfleisch im Restaurant. Was hat das mit Selbstversorgung zu tun? Ein Gespräch im Vorfeld der Jahreskonferenz der Internationalen Walfangkommission. Aufforsten auf Chinesisch, im großen Stil und mit rasch wachsenden Baumsorten. Das Resultat, die Wälder sind in einem erbärmlichen Zustand. Und Linkshändigkeit als Startvorteil für die Karriere zum Klavier- oder Geigenvirtuosen, denn Rechtshänder sind einfach zu einseitig. Das sind die Themen dieser Sendung. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Am Montag, dem 2. Juli, startet in Panama die Jahreskonferenz der Internationalen Walfangkommission IWC. Dieses Gremium legt fest, welches Land offiziell wo wie viele Wale jagen und erlegen darf. Eines der großen Themen wird dieses Jahr die Fangquote für indigene Völker sein. Denn auch wie viele Wale zum Beispiel die Inuit in Grönland erlegen dürfen, das definiert die IWC. Eine Nichtregierungsorganisation, die Konferenz der Walfangkommission seit langem aus der Nähe verfolgt, ist die Meeresschutzorganisation Ocean Care. Ocean Care ist damit natürlich Partei, Partei für die Wale quasi. Sigrid Lüber ist die Präsidentin von Ocean Care und von ihr wollte ich wissen, wie sie und ihre Organisation zum Walfang durch indigene Völker stehen. Will Ocean Care den Eskimos den Walfang verbieten?
Nein, das wollen wir ganz und gar nicht. Die Urbevölkerung hat ein Recht auf Walfang zur Selbstversorgung. Was wir nicht wollen, ist, dass die Ureinwohner Handel mit Walfleisch betreiben, was halt leider Gottes immer mehr passiert. In Grönland gibt es ja nur 12% Menschen, die wirklich indigene Wurzeln haben. Aber jedes Jahr wird mehr Walfleisch verlangt mit der Begründung, dass die Bevölkerung derart wächst, dass man eben mehr Walfleisch braucht. Und da sind wir natürlich nicht damit einverstanden, dass Leute, zugezogene Leute zum Beispiel aus Deutschland oder Thailand oder wo auch immer, dass die nun einfach, weil sie in Grönland wohnen, auch ein Anrecht haben sollen auf Walfleisch.
Nun ist es ja so, dass, das hat mir ein Kollege aus der Redaktion bestätigt, dass man in Grönland in gewissen Restaurants sogar Walfleisch bestellen kann und dann quasi ein Walfleischsteak zu essen bekommt. Woher kommt denn dieses Walfleisch? Ist das von den Inuit erlegt oder wo kommt das her?
Ja, das ist eben solches Walfleisch, was zur Selbstversorgung beschafft werden darf durch den Walfang der Inuit. Und wenn das nun in den Supermärkten zu kaufen ist für die Touristen oder im Restaurant von den Touristen genossen werden kann, dann ist das ganz klar nicht mehr Selbstversorgung, sondern es hat wirklich kommerziellen Charakter und entspricht damit nicht den Kriterien, die ein Land oder eine Bevölkerungsgruppe erfüllen muss, um eben Walfang zur Selbstversorgung machen zu dürfen.
Sie möchten also, dass das Walfleisch von den Menüs in den Restaurants in Grönland verschwindet?
Ja.
Nun argumentieren Sie seitens Ocean Care und auch andere Organisationen unter anderem folgendermaßen. Die Inuit von Grönland und den umliegenden Regionen seien einem akuten Gesundheitsrisiko ausgesetzt, gerade wenn sie Walfleisch essen zur Selbstversorgung. Denn das Walfleisch sei, ein bisschen überspitzt gesagt, vergiftet, genauer hoch belastet mit verschiedenen Pestizidrückständen, mit Quecksilber und anderen Chemikalien. Sie schützen also, Sigrid Lüber von Ocean Care, Sie schützen also quasi die Wale, indem Sie ihnen ein Achtung, ich bin giftig Schild umhängen. Warum diese fast schon tragikomisch verzweifelte Strategie?
Also ich würde sie nicht komisch und nicht verzweifelt nennen, die Strategie. Es hat natürlich eine Tragik dabei und die liegt natürlich dort, dass die Walfangländer ihre Bevölkerung nicht oder zu wenig aufklärt über die gesundheitlichen Gefahren des Walfleischkonsums, der ja erwiesen ist. Also es gibt zig Studien, also hunderte von Studien, die belegen, dass die Wale, die ja zu oberst an der Nahrungskette stehen, in denen sich auch die Schadstoffe kumulieren, dass das Fleisch hoch belastet ist.
Aber das kann ja wahrscheinlich nur ein Teil oder quasi die halbe Miete sein, wenn man so will, dass man die Inuit und andere Menschen davor warnt, esst dieses Walfleisch nicht, denn es tut euch nicht gut, eure Gesundheit. Man müsste ja sich auch dafür einsetzen, dass der Zustand der Meere ein anderer wird, dass die Wale nicht mehr so belastet sind.
Ja, da haben Sie natürlich völlig recht und an diesem Problem arbeiten wir natürlich auch in anderen Gremien, die sich eben mit Verschmutzung auseinandersetzen und natürlich auch, indem wir die Bevölkerung aufklären.
Die Wale draußen in den Weltmeeren wissen zwar sehr wahrscheinlich nichts von der Walfangkommission, der Kommission, die sich mit ihrem Fang befasst, aber wenn die Wale es wüssten, könnten die Wale darauf vertrauen, dass in diesem Gremium ihre Interessen ernst genommen werden, oder müssen die Wale quasi Angst haben vor der Walfangkommission?
Ja, sowohl als auch. Also es wird ganz bestimmt ein sehr zähes Ringen werden. Das ist ganz klar. Das ist jedes Jahr so. Es hat mindestens so viele Walfangbefürworter, wie es Walfanggegner hat an der IWC. Und es wird nicht einfach werden.
Sigrid Lüber, Sie reisen dieses Wochenende zur Jahreskonferenz der Walfangkommission nach Panama. Was muss dort passieren, damit Sie in einer Woche zufrieden zurückkommen?
Grönland darf keine höhere Quote erhalten. Das ist ganz sicher ganz wichtig. Dann muss die Resolution verabschiedet werden mit Konsens, dass die Walfangländer die Verpflichtung haben, ihre Bevölkerung über das Gesundheitsrisiko aufzuklären. Das Walschutzgebiet im Südatlantik, das nun schon seit vielen Jahren diskutiert wird, muss angenommen werden. Und die Walfangkommission muss einen weiteren Schritt in Richtung Schutzorganisation tun und noch etwas weiter weg von diesem Club der Walfänger kommen.
Sigrid Lüber, Präsidentin der Organisation Ocean Care, über ihre Forderungen an die Jahreskonferenz der Internationalen Walfangkommission IWC. Die IWC tagt die ganze nächste Woche in Panama und wenn dort relevante Entscheide fallen, erfahren Sie es in den Informationssendungen von Schweizer Radio DRS. Chinas Rohstoffbedarf ist enorm. Nicht nur jener nach Kupfer oder Eisen oder Erdöl, auch jener nach Holz. Einer von 10 Baumstämmen, die heute international gehandelt werden, landet in China. Die chinesischen Wälder geben schlicht zu wenig her. Zwar forstet das Land seit Jahrzehnten im großen Stil auf. Das Ziel ist, über genügend eigene Holzreserven zu verfügen und das Land vor Erosion, Überschwemmungen und Sandstürmen zu schützen. Aber viele der angepflanzten Wälder sind in einem erbärmlichen Zustand. Nun suchen chinesische Waldfachleute Hilfe bei europäischen Berufskollegen. Katharina Boxler berichtet.
Was in Chinas Wäldern Gegenwart ist, ist in Europa Forstgeschichte. Öde Monokulturen mit schnell wachsenden, standortfremden Baumsorten, anfällig für Krankheiten, Insektenbefall und Sturmschäden. Heinrich Spieker, Waldexperte an der Universität Freiburg im Breisgau.
Man hat ganz genau dieselben Fehler in Europa auch gemacht. Nur liegt das bei uns schon 100 Jahre zurück. Und wir haben inzwischen gelernt, wie man dann diese Wälder wieder in naturnahe und stabile Wälder umbaut.
Chinesische Forstexperten wüssten natürlich um dieses Kapitel der europäischen Waldgeschichte, sagt Yuan Changlu vom chinesischen Departement für Forstmanagement in Peking.
Die Europäer haben sich unterdessen viel Wissen und die Technologie erarbeitet. Daran können wir uns orientieren, wenn wir aus unseren aufgeforsteten Monokulturen naturnahe Wälder machen wollen.
Großflächige, eintönige, als schnelle Holzlieferanten angepflanzte Wälder prägten Mitteleuropas Landschaft seit dem 19. Jahrhundert. Im Schweizer Mittelland wurden damals im großen Stil Tannen angepflanzt, die Jahrzehnte später unter der Wucht von Orkanen wie Vivian oder Lothar einknickten wie Streichhölzer. Ähnliches geschah 2008 in China, als Eisstürme innerhalb weniger Tage 18 Millionen Hektar Wald zerstörten. Seit 40 Jahren wandeln Länder wie die Schweiz, Deutschland oder Frankreich ihre Monokulturen um in standortgerechte Mischwälder. Man habe deshalb ganz gezielt Spezialisten wie Heinrich Spieker von der Universität Freiburg angegangen, sagt der chinesische Forstexperte Yuan Changlu.
Wir wollen Wälder, die viele Zwecke erfüllen und der Gesellschaft dienen. Sie sollen nicht nur Holz liefern, sondern auch CO2 speichern, die Luft reinigen, den Boden schützen und Wasser speichern. Das ist das Ziel.
Etwa 50 Millionen Hektar Wald hat China in den vergangenen 30 Jahren angepflanzt. Das ist etwa ein Viertel aller Aufforstungen weltweit. Eine gigantische Leistung und eine riesige Altlast zugleich. Was können europäische Waldexperten wie Heinrich Spieker da raten?
Wenn man an die schon bestehenden Plantagen denkt, dass man da Lücken reinschlägt und in die Lücken dann Bäume pflanzt, die vom Standort her dorthin gehören und möglichst auch einheimische Baumarten verwendet, die diese klimatischen und die Bodenverhältnisse an die angepasst sind.
Der allergrößte Teil der bereits bestehenden und der geplanten Wälder Chinas sollte ja einst naturnah und artenreich sein. Heinrich Spieker, Waldexperte an der Universität Freiburg, ist einer der Wissenschaftler, die sich im Rahmen des chinesisch-deutschen Projekts Lean-to-Value für eine nachhaltige Forstwirtschaft in China engagieren. Spieker und seine Kollegen wollen den chinesischen Kollegen zeigen, wie man einen naturnahen Wald anlegt, pflegt und nutzt, wie man Steilhangwälder bewirtschaftet, die Holzdichte misst, Bäume erntet und Holzreste zu Pellets und anderen Kraftstoffen umwandelt. Das braucht naturgemäß einen langen Atem, sagt Yuan Changlu vom chinesischen Departement für Forstmanagement in Peking.
The policy is established, but to do it,
die Strategie ist festgelegt, aber die Menschen dazu zu bringen, den Wert eines künftigen Waldes 20, 30 Jahre im Voraus zu erkennen, das ist nicht einfach. So langsam wie Bäume wachsen, ändern sich die Überzeugungen der Menschen.
Bis ins Jahr 2020 will China 40 Millionen Hektar Wald anpflanzen. Das ist mehr als die Fläche Japans. Über 100 Millionen Bauern haben unterdessen Subventionen dafür erhalten, dass sie erosionsgefährdetes Land aufgeben, damit sich der Wald wieder darauf ausbreiten kann. Die chinesische Regierung ist zu immensen finanziellen Investitionen bereit, angesichts todbringender Überschwemmungen, Wüstenbildung, schlechter Luft und Sandstürmen der letzten Jahre.
Und zum anderen hat der zunehmende Reichtum auch dazu geführt, dass man gesagt hat, wir wollen bessere Lebensqualität, wir wollen eine gesunde Umwelt und das kann man eigentlich erst wollen, wenn man es auch bezahlen kann. Und die Chinesen können das jetzt bezahlen.
Und was haben die deutschen Experten vom Ganzen? Ganz einfach, sagt Heinrich Spieker vom chinesisch-deutschen Projekt Lean to Value. Nirgendwo sonst tue sich so viel in Sachen Forstwirtschaft wie in China. Hier können Waldforscher nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Neues gewinnen. Denn letztlich dient ihnen das Land auch als riesiges Studienobjekt für künftige Aufforstungsstrategien.
Das war ein Beitrag von Katharina Boxler. Wir kommen zu weiteren Meldungen der Woche mit Odette Frey. Die Krebsliga hat zum ersten Mal ein neu geschaffenes Qualitätslabel verliehen für die Behandlung von Brustkrebs.
Das Qualitätslabel wurde geschaffen, weil eine Studie vor einigen Jahren Missstände in der Behandlung von Brustkrebspatientinnen zutage förderte. Je nachdem, wo eine Frau in der Schweiz wohnt, erhält sie nämlich eine bessere oder eine schlechtere Behandlung.
Das neue Label soll nun für Transparenz sorgen und die Qualität in der Brustkrebstherapie verbessern.
Zwei Spitäler haben das Label der Krebsliga nun als erste erhalten. Das Kantonsspital St. Gallen und das Universitätsspital Basel. Beworben um das Qualitätslabel haben sich bisher 12 Schweizer Brustzentren. Einige von ihnen werden das Label in Kürze voraussichtlich ebenfalls erhalten. Andere hingegen müssen zuerst hinter die Bücher. Ihre Dossiers wurden von der Krebsliga als ungenügend zurückgewiesen.
Welche Schweizer Brustzentren die Kriterien nicht erfüllen, will die Krebsliga nicht bekannt geben. Die abgewiesenen Zentren haben nun die Möglichkeit, ihre Arbeit zu verbessern und sich erneut um das Label zu bewerben.
Das Qualitätslabel der Schweizer Krebsliga ist das erste Label im Bereich Brustkrebs, das spezifisch für die Situation in der Schweiz geschaffen wurde. Neben diesem neuen Label gibt es bereits ein europäisches und ein deutsches, die beide in der Schweiz ebenfalls gebräuchlich sind.
Im Gegensatz zu den ausländischen Labels ist das Qualitätslabel der Schweizer Krebsliga speziell an die föderalen Strukturen hierzulande angepasst. Das heißt, nicht nur große, auch mittelgroße Zentren können es erhalten.
Die Grenze liegt bei 100 behandelten Brustkrebspatientinnen pro Jahr. Das europäische Label schreibt ein Minimum von 150 Patientinnen pro Jahr vor. Die Krebsliga sagt auf Anfrage, die Qualität der Behandlung sei auch mit 100 Patientinnen pro Jahr gewährleistet.
Windkraft, unser nächstes Thema. Auch hier gilt, je größer, desto besser.
Das sagen Forscherinnen der ETH Zürich. Sie haben untersucht, wie umweltfreundlich der Strom aus verschieden großen Windturbinen wirklich ist. Verglichen haben sie Turbinen mit einem Rotordurchmesser zwischen 12 und 90 Metern.
Heute besteht ein Trend zu immer größeren Rotoren, im Volksmund auch Windräder genannt.
Die Analyse der Ingenieurinnen zeigt, dass dieser Trend zu immer größeren Windrädern sich positiv auf die Klimabilanz der Anlagen auswirkt, wenn man die gesamte Lebenszeit einer Anlage in die Rechnung mit einbezieht, also auch den Bau der Anlage.
Beim Bau jeder Windkraftanlage wird ja zuerst einmal CO2 freigesetzt, denn die Teile der Anlage müssen gebaut, transportiert und vor Ort zusammengefügt werden.
Das CO2, das dabei entsteht, muss mit einberechnet werden, wenn man wissen will, wie grün der Windstrom tatsächlich ist. Die Forscherinnen zeigten, dass große Windkraftanlagen relativ zum sauberen Strom, den sie später produzieren, weniger CO2 beim Bau freisetzen. Auch die zunehmende Erfahrung mit der Windkraft habe die Klimabilanz der Anlagen über die letzten Jahre verbessert.
Zuletzt werfen wir einen Blick auf Ihren Balkon. Gießen Sie Pflanzen, bevor Sie in die Ferien fahren, und wenn Sie zurückkommen, topfen Sie sie um.
Denn Pflanzen werden umso größer, je mehr Platz ihre Wurzeln haben. Die genauen Zahlen haben nun deutsche Forscher eruiert. Eine Pflanze wird im Schnitt um 40% größer, wenn sie einen doppelt so großen Topf erhält. Um das herauszufinden, haben die Forscher unter anderem Blumentöpfe mit Magnetresonanztomographie durchleuchtet.
Sie konnten also im Detail beobachten, wie die Wurzeln sich in der Topferde verhalten.
Dabei fiel auf, dass die Pflanzen ihre Wurzeln äußerst rasch bis an die Innenwände des Topfes streckten. Die Forscher vermuten, dass die Wurzeln die Größe des Topfes registrieren, bevor sie daran anstoßen. Wie sie das tun, das bleibt das Geheimnis der Pflanzen.
Soweit die Kurzmeldungen mit Odette Frey. Er war Linkshänder und beherrschte sein Instrument virtuos. Er war ebenfalls Linkshänder. Und auch er beherrschte sein Instrument virtuos. Beweisen also die Virtuosen Hendrix und Gould, dass linkshändige Musiker also besser als Rechtshänder sind? Für Musikhochschulen ist diese Frage nach der Händigkeit ihrer Studierenden nicht so wichtig, weil diese in aller Regel sowieso auf rechtshändigen Instrumenten ausgebildet werden. Musikinstrumente gibt's, bis auf wenige Ausnahmen, allein für Rechtshänder. Auch im Orchester streichen zum Beispiel die Geiger alle in dieselbe Richtung. Wo also bleiben die Linkshänder? Werden sie in der Ausbildung benachteiligt? Fliegen sie gar raus? Nein, so lautet das Urteil einer Studie von deutschen Musikwissenschaftlern. Ganz im Gegenteil. Michael Engel hat die Einzelheiten.
Das ist Adam Kostecki, Professor für Violine an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover und gefeierter Solist. Der 65-Jährige hält die Violine links, den Bogen führt er mit der rechten Hand, so wie alle rechtshändigen Streicher. Dabei zählt er sich doch eigentlich zu den Linkshändern. Er schreibt und gestikuliert am liebsten mit links.
Also ich kämpfe ja bis heute mit meiner Linkshänderei sehr stark. Ich habe sogar so, was wieder so lustig klingt, in meinem Geigenkasten so einen Zettel, wo es nur eine einzige Gebrauchsanweisung steht. Spiel rechts.
Musik. Als Kind wurde er nie danach gefragt, mit welcher Hand er den Bogen lieber führen möchte, links oder rechts. Der Bogen, das ist die Geige, sagt der aus Polen stammende Musikprofessor. Damals wunderte er sich immer nur, warum sich seine Geige einfach nur komisch anfühlte.
Dann mit 15 oder 16 fragte plötzlich mein damaliger Lehrer, sag mal, bist du Linkshänder? Und ich sagte ja. Und dann ist der Groschen gefallen. Er sagte, Mensch, warum hast du mir das früher nicht gesagt? Und von diesem Moment lief wie am Schnürchen, weil wir haben plötzlich diese Linkshänderei-Problem sozusagen in Angriff genommen und uns ganz bewusst auf die rechte Hand konzentriert. Und ich muss sagen, dann ging meine geigerische Entwicklung als Geiger rapide vorwärts.
Dass der rechtsspielende Linkshänder sein Instrument eigentlich auf der falschen Seite führen muss, hat er bis heute nie bereut. Seine edle Geige, ein Meisterwerk von Lorenzo Ventapane aus dem Jahre 1840, könnte er sonst nicht spielen. Sie ist für Rechtshänder gebaut. Und überhaupt, Stradivari, Maggini, Amati, alle berühmten Geigenbauer haben nur die Rechtshänder bedient. Und auch im Orchestergraben, dem Arbeitsplatz vieler Klassikprofis, streichen alle in dieselbe Richtung, mit rechts, sonst würden sich die Musiker gegenseitig die Augen ausstechen. Rechts hat Vorfahrt in der Musikausbildung, sagt Professor Reinhard Kopitz von der Musikhochschule Hannover.
Bei uns an der Hochschule finden Sie meines Wissens keinen einzigen links streichenden Geiger. Also Sie spielen unabhängig von Ihrer wahren Händigkeit alle in der Rechtshänderposition.
Doch wie viele Linkshänder gibt es denn nun eigentlich unter den durchweg rechts spielenden Profis? Reinhard Kopitz wollte es einmal genau wissen. Das herauszufinden war aber gar nicht so einfach, denn Musiker, ob am Klavier oder mit der Violine, beherrschen in aller Regel beide Hände virtuos. Selbst eine nur leichte Behinderung der anderen Hand, wie bei Rechtshändern oft üblich, können sich Musiker nicht leisten. Viele Musiker wissen nicht mal, ob sie Links- oder Rechtshänder sind.
Jetzt hören wir ein Beispiel dafür, wie wir die Leistungsmessung am Instrument durchgeführt haben. Im Moment können wir das auf diese Weise nur beim Klavier machen und dazu benutzen wir eine einfache C-Dur-Tonleiter. Und wir sind interessiert daran, wie regelmäßig spielt der Pianist.
Professor Reinhard Kopitz testete 47 Musiker, Studierende der Musikhochschule Hannover. Pianisten mussten dabei Klavierläufe absolvieren. Einmal mit der rechten, dann mit der linken Hand. Für die Streicher und Bläser unter den Probanden besorgte sich der Musikwissenschaftler ein altes Morsegerät von der Bundeswehr. Die Musiker drückten auf die Morsetaste, so schnell sie konnten. Das alles wurde auf die Tausendstelsekunde genau festgehalten und mit einem Computerprogramm ausgewertet, denn die schnellere Hand gilt als sicherer Indikator für die Händigkeit eines Menschen. Erstaunliches Ergebnis, mit über 35% waren die Linkshänder unter den Streichern überproportional vertreten. In der Bevölkerung hingegen sind es nur 10%.
Das ist das Erstaunliche, nämlich dass, obwohl sie scheinbar benachteiligt in ihrer nicht bevorzugten Spielposition spielen, spielen sie trotzdem auf internationalem Niveau und gewinnen Wettbewerbe und spielen an den ersten Pulten. Und das ist die Frage, an der wir eingestiegen sind und gefragt haben, wie ist denn das möglich? Wie können wir das erklären, dass es offensichtlich keine wie häufig auch betonte Benachteiligung gibt, wenn man die armen Linkshänder nicht auf ihren bevorzugten Instrumenthaltungen spielen lässt, sondern sie werden gezwungen, in der Rechtshänderposition zu spielen.
Der Musikpsychologe erklärt sich die beruflichen Erfolge der Linkshänder so. Bei vielen Rechtshändern ist die linke Hand, lange nicht so flink wie bei Linkshändern die rechte. Nach Ansicht des Wissenschaftlers gibt es eigentlich gar keine Linkshänder. Er bezeichnet sie als Nicht-Rechtshänder. Viele dieser Menschen tendieren eher zum Bilateralen, das heißt, beide Hände sind in etwa gleich stark, bis auf eine leichte Dominanz der linken. Weil Rechtshänder stärker unter dem Handicap der falschen Hand leiden, werfen sie in der ziemlich anspruchsvollen Ausbildung einer Musikhochschule eher das Handtuch, während die Linkshänder eine Art Selektionsvorteil haben.
Wenn wir einen Schüler haben, der sehr früh anfängt und stellt fest, er ist sehr stark rechtslateralisiert, seine rechte Hand ist extrem dominant, seine linke Hand ist sehr leistungsschwach, dann wird er nicht viele Erfolgserlebnisse am Klavier haben. Das gleiche Problem haben wir auf Streichinstrumenten, wo auch an beide Hände sehr hohe Anforderungen gestellt werden. Und natürlich ist die Greifhand sehr, sehr anspruchsvoll, aber auch die bogenführende Hand ist sehr anspruchsvoll. Also auch hier ist eine große Disbalance zwischen den Händen vermutlich auf Dauer nicht förderlich, um weit überdurchschnittlich erfolgreich in diesem Bereich zu sein.
Menschen, die bilateral mit leichter Dominanz der linken Hand organisiert sind, diese Menschen haben als Musiker offenbar die besten Perspektiven, so das Urteil des Wissenschaftlers. Ein Nachteil für Linkshänder beim Spiel auf Rechtshänderinstrumenten sei jedenfalls nicht zu erkennen. Empfehlung deshalb an die Eltern: Vorsicht beim übereilten Wechsel auf eigens gebaute Spezialinstrumente. Linkshänder haben das in der Regel gar nicht nötig. Und eine Stradivari oder ein Steinway lässt sich nun mal nur traditionell spielen, nämlich rechts.
Die Eltern haben sehr viel Verhaltensdruck, üben sie aus, und sie meinen in diesem Falle etwas Gutes tun zu können, aber häufig ist schon die diagnostische Grundlage wackelig. Und an der Stelle kann man eigentlich nur pädagogisch verantwortliches Handeln anmahnen, keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen.
Das war Reinhard Kopitz von der Musikhochschule Hannover in einem Beitrag von Michael Engel. Einem Beitrag, der ausklingt mit der Teufelsträler-Sonate von Giuseppe Tartini, gespielt vom Linkshänder Adam Kostecki. Soweit Wissenschaft DRS2 für den Moment. Wir melden uns mit einer neuen Ausgabe zur selben Zeit auf demselben Kanal, heute in einer Woche. Redaktion und am Mikrofon Patrick Schulin.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.